Mein Ich ist überhaupt nichts Gewagtes. Ich stelle es lediglich mit aller Sorgfalt dar, mit 1000 Vorsichtsmaßnahmen. Ich bedecke es stets vollständig und auf die behutsamste Art und Weise mit Scheiße. Das schrieb Louis Ferdinand Céline in seinem schmalen Buch Gespräche mit Professor Y. Ein Band, der noch am ehesten als so etwas wie eine Poetologie durchgehen könnte. 2021 ist Tod auf Raten, die Neuübersetzung von Mort à Crédit, erschienen. Hinrich Schmidt-Henkel hat erstmals den zweiten Roman von Céline vollständig übersetzt. Die erste Übersetzung unter dem Titel Tod auf Kredit war deutlich schmaler. Zuerst ist der Roman 1936 herausgekommen, 4 Jahre nach dem Debüt Reise ans Ende der Nacht, mit dem Céline damals schlagartig berühmt geworden ist. So hat niemand zuvor die französische Sprache auf Touren gebracht. Mit dem zweiten Buch lieferte Céline nun einen stark autofiktionalen Roman hinterher, der von Kindheit und Jugend seines alter Ego Ferdinand erzählt. Nur ein Jahr später veröffentlichte Céline die erste seiner extrem antisemitischen Hetzschriften, die Bagatelle pour un massacre. Grund genug, der Frage, wie wird man Nazi, auf den Grund zu gehen. Diese Frage hat maßgeblich das Werk des deutschen Kulturtheoretikers Klaus Teweleit bewegt, der in diesen Tagen 80 Jahre alt wird. 1977-78 erschien seine bahnbrechende, monumentale Untersuchung Männerfantasien über die Entstehung des faschistischen Mannes. Als Teweleit 2021 den Adorno-Preis erhielt, sagte er in seiner Preisrede, dass ihn schon früh, aus den Erfahrungen in seiner eigenen Familie heraus, die Frage bewegt hat, wie kann man Deutscher sein? Die Frage nach dem Nazi-Werden, nach der Dynamik von Kunst und Machtpol, vor allem in der Literatur, hat Teweleit dann von 1988 an in seinem nächsten großen Werk untersucht, dem auf 4 Bände angelegten Buch Der Könige. Darin geht es unter anderem um Gottfried Benn, Ezra Pound, Knut Hamsun, Franz Kafka, Sigmund Freud und viele andere mehr. Ehe man sich dazu äußert, schreibt Teweleit dort einmal, was eine Figur wie Benn gesucht, gewollt und gemacht hat am Nazi-Pol, muss man beschreiben, zwischen welchen Polen sie sich sonst bewegte. Beschreiben, wo und was diese waren um 1930. Beschreiben, was der Kunstpol ist, was man da macht, was man dazu braucht, sich dort aufhalten zu können. Der 4. Band des Buchs Der Könige sollte sich hauptsächlich mit Louis Ferdinand Céline beschäftigen. Diesen Band wird es nicht mehr geben. Also habe ich für diese letzte Folge in Render Theorien der Literatur versucht, im Gespräch mit Klaus Teweleit wesentliche Punkte seiner langjährigen Auseinandersetzung mit Céline aufzusuchen. Wir haben über Kotze und Scheiße ebenso gesprochen, wie darüber, was Frauen wie Astrid Lindgren, Patricia Highsmith oder Else Lasker Schüler anders gemacht haben als all diese Männer. Ich habe das erste Mal Louis Ferdinand Céline wahrgenommen, als ich im Schreibheft vor vielen, vielen Jahren so ein Dossier gesehen habe und habe mich dann eigentlich erstmal versucht, diese Bücher überhaupt zu besorgen, was nicht so ganz einfach war, nämlich diese 3 Bücher, die in den 50er Jahren entstanden sind, also die er vor seinem Tod noch geschrieben hat, von einem Schloss zum anderen, Norden und Rigaudon.
Ja.
Und hatte damit große Schwierigkeiten damals und habe erst sehr viel später dann zum Beispiel angefangen, Die Reise zu lesen oder wie es damals auch hieß, Tod auf Kredit. Wie war das bei Ihnen dann? Sind Sie das erste Mal Céline begegnet?
Das erste, was ich gelesen habe, war tatsächlich Reise ans Ende der Nacht. Und das hat mich natürlich schon interessiert. Wegen der Schreibweise. Ne, wenn ich mich mit Leuten wie Ben oder Arno Schmidt befasst habe, da geht es ja immer primär um Schreibweise. Und die Theorie der Schreibweise wird sozusagen auch mitgeliefert da drin. Und als ich dann Tod auf Kredit gelesen habe, das fand ich natürlich noch viel verrückter oder tatsächlich verrückt gegenüber Reise ans Ende der Nacht. Auch wie das aufgenommen wurde. Also der Reise ans Ende der Nacht fanden alle toll und bei Tod auf Kredit spaltete sich's. Aber zum Beispiel las ich dann, dass jemand wie Trotzki das toll gefunden hatte. Und es interessiert also ein Buch der Könige, wie ich dann schließlich geplant habe, den vierten Band daraus zu machen. Das sollte ja nicht nur über Celine, sondern Celine, Joyce und auch ein paar weibliche Autorinnen, Autorinnen muss man ja nicht sagen, weibliche Autoren. Also wie dieser ganze Zusammenhang, den ich entwickelt hatte im Buch der Könige 1 zwischen Narkose, Narzis, Nazi, diese komische, also die Übertragung der freudschen Narzissmustheorie beziehungsweise der späteren Narzissmustheorie in Code und andere auf die Literatur, das hatte mir extrem missfallen, wie das passierte und fand ich auch unsinnig und ich wollte da bestimmte, in Anführungszeichen, als narzisstisch geltende Autoren, die aber alle auch mit Narc, ne, Narkose oder an Nazi-Grenzen wie Celine zu tun hatten, über die wir schreiben und was das eigentlich für eine Kunstproduktion ist, die die machen und hat drei Frauen dabei im Sinn gehabt, bei denen alle die Figur des Narziss eine positive Rolle spielt. Das ist einmal Patricia Highsmith mit Tom Ripley und Carlsson vom Dach bei Astrid Lindgren und das Verhältnis zu sich selbst und zu Prinz von Themen, Elsenasker Schüler. Die drei sollten auch mit in dem Band auftauchen und im Zusammenhang oder nach oder auch andere Positionen als Joyce und Celine, so war der Plan. Den habe ich dann aber seit 20 Jahren beinahe fallen gelassen, seit meinem Freund Martin Landwein, mit dem ich den französischen Teil zusammengearbeitet hätte. Ich kann ja nur Französisch stotternd lesen. Ich kann zur Not feststellen, ob eine Übersetzung einigermaßen zutrifft, aber sonst reicht man Französisch da überhaupt nicht. Und der war Romanist und hat auch lange Zeit in französischen Bibliotheken, Bibliothek National und so weiter gesucht und hatte säckelweise Material angebracht zu sehen. Vieles auf Französisch davon. Also das war mir klar, das konnte ich nicht alleine fertig machen. Den Plan zu diesem Band habe ich dann irgendwann fallen gelassen und aber den dritten Band Freud will ich noch gerne machen demnächst. Und bei Celine hat mich vor allen Dingen interessiert, dann dieses Prinzip, ne, oder ich sage nochmal einen Satz vorher dazu, überhaupt zur Theorie. Ich habe öfter gesagt, bei Filmen oder auch in der Popmusik wird die Theorie eigentlich mit dem sogenannten Werk mitgeliefert. Das ist kein extra Ansatz oder Zweig oder so darüber, sondern was Antonioni über seine Filme sagt, das kann man den Filmen selbst sehr gut entnehmen. Bei Godard ist es auch so. Kommt natürlich bei der Rede immer noch ein bisschen was dazu, aber im Prinzip ist das so. Bei Celine ist es, glaube ich, auch so, fand ich jedenfalls in dem Moment, wo ich dieses Stichwort da, seiner drei Punkte als die emotive Metro, ne, auf die er die Wörter setzt, ne, das enthält ja fast schon die ganze Theorie dieser Atemlosigkeit und der Satzbrüche und der nicht eingehaltenen Grammatik, nicht mehr die Subjekt-Prädikat-Objekt-Grammatik, die ich ja nach wie vor beschimpfe als ödipale Grammatik, an der wir alle hängen. Subjekt-Prädikat-Objekt ist so wie Papa-Mama-Zombie, wie das im Anti-Ödipus heißt. Und das Sprechen das Journalistische, Politische und so hat sich bis heute nicht davon gelöst, auch was unsere Kleinen in der Schule lernen. Nur in einiger Literatur ist das langsam weg oder wird das überwunden. Also auf der Ebene empfand ich Céline als eine Sorte schreiberischer Revolution für mich, ähnlich wie Joyce oder ähnlich wie sonst Lyriker, nicht? Die natürlich auch mit einer anderen Grammatik leben, und mit anderen Satzzusammenhängen. Das ist ein Punkt, der mich natürlich nach wie vor interessiert. Und ich war jetzt aber überrascht beim Wiederlesen jetzt der Jetzt Tod auf Raten, ja, neu übersetzt, wie mich das viel weniger beeindruckt hat als früher und mir auch mehr auf die Nerven gegangen ist, muss ich sagen, nach einer Weile. Weil mir ist zwar bei Tod auf Kredit natürlich schon früher aufgefallen, welche zentrale Rolle das Kotzen darin spielt. Aber das ist mir diesmal noch viel stärker aufgegangen. Vielleicht sind ja auch mehr Stellen in der ganzen Ausgabe jetzt drin, als früher da waren. Der Vorgang ist ja eigentlich ein permanentes Auskotzen von Wörtern, und dass er über uns ergießt und dass er auf diese Schienen seiner Metro setzt und damit über uns wegfährt. Und was mir daran jetzt auf den Wecker ging, dass er das ungeheuer übertreibt. Ne? Meiner Meinung nach so übertreibt, dass man gar nicht kann, nach einer Weile als zu sagen, es reicht. Louis Ferdinand, es reicht. Du musst mir nicht 350 Seiten erzählen, das Hinkebein deiner Mutter und was der Vater für ein Arsch ist. Hält er einen für ein bisschen doof? Er will einem auf die Nerven gehen, das will er sicher auch. Ne? Aber was ist das für ein Impuls, einen in der Weise zu überschwemmen mit, ich sage das Überschwemmen jetzt absichtlich mit der Kotze. Was trieb ihn dazu? Was hat er davon? Als ich dann später, die Übersetzung ist ja falsch, von einem Schloss zum anderen. Es muss ja heißen, von einem Schloss das andere. Ne? Mhm. Chateau Lautre. Nur hätte dann keiner gewusst auf Deutsch, was das heißt. Auf Französisch ja aber auch nicht. Aber da fand ich das viel weniger. Ja, also das fand ich im Vergleich einen aushaltbareren, halbwegs, na gut, realistisch ist dies auch. Es ist natürlich hyper realistisch. Aber von einem Schloss das andere, im Norden ist das natürlich taktischer, weil er da ja mehr oder weniger sein Andocken in den französischen Faschismus zwar nicht verbergen muss, aber mildern und ein bisschen verdrehen und eine andere Sorte schrägen Humor draus machen. Die ganze Flucht mit der Katze und was da alles auftaucht und seiner Frau, das sind ja, oder auch nur wie er das Sigmaringen beschreibt, ne? Da laufen, glaube ich, auch Toiletten über, ne, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
In Guignols Band kommt das eigentlich auch ständig vor.
Genau, ja. Ne? Mhm. Gut, aber die mochte ich eigentlich dann als Romane beinahe lieber. Aber dazwischen natürlich dieser Riesenbrocken der Bagatelle. Und natürlich die Sachen davor, die Kirche und Semmelweis. Diese Geschichten hatte ich natürlich auch gelesen. Also dann hat sich natürlich ein anderer Strang da entwickelt, historisch auch über der Figur. Da stellt jemand dauernd wahnsinnig viel von sich aus. Und andererseits hat er auch viel zu verbergen oder verbirgt auch. Und wo ist eigentlich der Punkt, von dem man sagen könnte, obwohl er sicher darauf beharren würde, dass Schriftsteller alles andere als ehrlich sein sollen. Bei welchem Punkt meint er tatsächlich, wenn er, also ich habe Bagatelle ja nicht einfach als antisemitischen Text gelesen, sondern da hatte ich ja schon das, was er in der Kirche schreibt, im Kopf, nämlich als Völkerbund-Angestellter, was zum Teil auch in der Reise thematisiert wird. da ist dann sein Angriff auf das Jüdische, ne, auf die Juden in der Weise drin, dass er sagt, der Völkerbund ist eine mehr oder weniger jüdisch dominierte Organisation. Und das sind auch die einzigen Leute auf der Welt, die ich kenne, die mit diesem Elend der Welt, die in der Lage sind, das zu begreifen, das aufzufassen. Aber was tun sie? Sie archivieren das bloß. Sie sammeln das in den Völkerbundakten und schieben diese Akten und Wägelchen auf ihren Gängen hin und her von einem Platz zum anderen, wüssten genau, was der Welt fehlt, wissen auch, wie man den Hunger abstellt, was man machen muss, wo die Gelder sind, aber sie machen nichts aus diesem Witz, aus diesem Wissen. Sie eben außerdem diesem Archiv. Und er entwickelt eine Wut darauf und einen Hass drauf. Und später in Bagatelle gibt es ja die langen Passagen drin, wo er über die Franzosen meckert. Mit, wo er also alle Scheißeimer, die er hat im Kübel, über den Franzosen, nein, erstmal über den Juden, ob im Londoner Dock oder sonst wo, auskippt. Aber dann, nachdem er das alles losgeworden ist, hinten das Sätzchen dran hängt, aber die Franzosen sind noch schlimmer. Oder mindestens genauso schlimm. Was heißt es nun? Ich habe ihn lange eher für mich da auch verteidigt, dafür man, wenn man in der Weise tatsächlich nicht nur ironisch, selbstironisch ist, sondern sich auch selber bloßstellt oder überfährt. Als einerseits bin ich der Einzige, der die Juden versteht und finde die Franzosen total bescheuert. Das kibbelt dann aber, wenn man weiß, bei welchen antisemitischen Veranstaltungen er tatsächlich dabei war in Paris, unter der deutschen Besatzung, wo das alles nicht mehr so als Witz, ne, aufgenommen werden kann. Die Franzosen sind noch blöder. Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass er das beides glaubt. Er geht ja an einigen Stellen so weit, dass er sagt, ich war in den 30er Jahren total verrückt, weil ich mich mit Ludwig dem 14. verwechselt habe. Nicht nur mit einigen der alten Könige. Das habe ich alles zum Teil entwickelt über das Y in den Romanen mit Martin Langbein zusammen, wie er an diesen alten Königen hängt und tatsächlich auch den Königsmord aus der Französischen Revolution. Das war für ihn tatsächlich ein Verbrechen, das mit seiner Weltauffassung nicht zusammenbringen konnte. Ich wusste, wie man die Welt heilt. Mitte der 30er. Ich war Ludwig der 14. Sowohl klüger als die Franzosen, klüger als die Deutschen, die sowieso ein bisschen bescheuert sind, als die Juden, Franzosen, Engländer, alle zusammen. Das weiß er nach dem Krieg. Was nimmt man nun? Mhm. Welche Sorte Antisemitismus ist das? Ich kenne keinen vergleichbaren Verrückten. Ne? Der so viel Scheiße aufhäuft auf allem, was jüdisch ist, gleichzeitig der ist, der das größte Lob der jüdischen Intelligenz macht. Angeblich oder tatsächlich auch, ich glaube tatsächlich stimmt das, dass er auch während der Besatzung jüdischen Leuten in Paris geholfen hat. Also Jüngers unterschwelliger oder auch offener Vorwurf, hätte sich beteiligt an als verratender Arzt Patienten den Nazis ausgeliefert. Dagegen hat er ja auch prozessiert, ne? Celine, und hat diesen Prozess gewonnen. Jünger durfte das nicht weiter behaupten. Ja, hat die Unterlagen dazu, hat mir auch Martin Langbein nochmal gebracht. Also eine ungeheuer komplizierte, widersprüchliche, zerrissene Figur, wo mich inzwischen oder das Widersprüchliche überhaupt nicht stört. Ich habe einen Teil geschrieben, der noch nicht publiziert ist, der in diesen Band 4 rein sollte, in den Celine und Joyce und auch Ben Band, das zum Autor, zu dieser Art modernen Autors gehört, dass er das, was andere für Widersprüche halten, in sich nicht vereinigt, aber in sich aufmarschieren lässt. Ich habe das an Ben Briefen zum Beispiel gemacht. Ben schreibt an Oelze, nach dem Krieg, seine Tochter taucht auf, Er ist in Berlin jetzt alleine. Ehefrau ist tot. Die neue ist noch nicht da. Nele kommt an, besucht ihn. Und er hat da so einen alten Samovar, so einen Teekocher oder sowas. Und ihr gefällt der und sie kann sowas brauchen. Und sie, ja, sie schwatzt ihn sozusagen ab. Er schenkt ihn ihr. Er ist wunderbar. Er schreibt aber an Oelze, ne, wie diese Mütter sind. Wenn sie mal ihr Auge auf was geworfen haben, Nele hat ein Kind oder so, dann kommt man da nicht mehr gegen an. Da muss man alles rausrücken. Und es gibt Stellen, er verarbeitet das im Ptolemäer oder noch im anderen Text oder auch im Gedicht auf vier völlig verschiedene Weisen. Geht um genau denselben Vorgang. Und ich glaube, das ist was Typisches für diese Sorte. Also wenn Ben sich als 20-Ichler, wie Celine ja auch bezeichnet hat, dass sie das damit umschreiben wollen. Sie gehen von vollkommen scheinbar widersprüchlichen verschiedenen Positionen an die Dinge ran. Und das ist ihr Verfahren, die Wirklichkeit in den Griff zu kriegen. Ne? Mhm. Das ist wohl auch das Verfahren bei Celine mit diesen wirklich nachher endlosen Wiederholungen, dass er denkt, irgendeine Seite hat er noch nicht genug abgefahren oder abgegrabbelt oder dieses Verfahren auch, was Ben als Lyriker total ablehnt, 6, 7 ähnliche Adjektive aneinander zu reihen oder auch Verben, die was Ähnliches sagen mit einer kleinen Nuance. Nochmal, nochmal, das mal, nochmal, Punkt, 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 nochmal, nochmal. Dieses Verfahren, ja, nicht genug kriegen und dann fallen mir natürlich andere Leute von diesem Verfahren ein, zu diesem Verfahren, spätere. Und das ist unter anderem Rolf-Dieter Brinkmann. Das ist in einer gewissen Weise Reinhard Götz, aber Brinkmann noch stärker. Das sind die Leute, die versuchen mit Wörtern an die Wirklichkeit ranzukommen und irgendwo merken, die Wörter schaffen das nicht. Ja. Bei Brinkmann ist das der Schritt, wo er zur 16mm Kamera greift oder eine 8 Super 8, nicht 16mm, Super 8 Kamera anfängt zu filmen und sein Verhältnis zu Popmusik, die Platten, die er alle gehört hat und alles das. Und er versucht es aber trotzdem, in hohen Blicke und so besonders alles. Und Brinkmann ist ja auch ein großer Kotzer.
Götz, bei Arno Schmidt könnte man das auch, Götz,
auch bei Arno Schmidt könnte man auch beobachten, kann man auch sagen.
Der ist dann, hat dann statt der Kamera angefangen, irgendwie die Bücher auszudehnen, in der Fläche auszudehnen, ja. und auch diese Vorstellung zu entwickeln. Er würde jetzt sozusagen in so ein 360-Grad-Buch schreiben, mit Zettelstraum. Ja, also wirklich in die Fläche ausdehnen, wie so eine Art Welteroberungsfeldzug. Nicht mehr nur sozusagen auf die Wortformen zu gucken, sondern in die Breite zu gehen. Ne?
Arno Schmidt macht das ja dann immerhin ja mit Hilfe der Psychoanalyse oder was dafür hält oder drunter versteht. Das macht Celine ja nicht. Ne? Bei Celine gibt es ja keine einzige, ne, erscheint so nach der Mitte des Romans, dass dieser Techniker-Verrückte, der die Zeitschrift rausgibt, über alle modernen Erfindungen, über alles, was läuft, dass der tatsächlich in der Lage wäre, die Welt in einer bestimmten Weise aufzufassen, mit seinen mathematisch-naturwissenschaftlichen Kenntnissen und seiner scheinbaren Brillanz. Aber das haut er ja dann genauso in Dutt wie alle anderen Sachen auch. Es bleibt da keine einzige Sphäre der Gesellschaft bestehen, die er in irgendeiner Weise, alle sind verrückt, alles endet in Zusammenbrüchen oder im Wahnsinn. Ne?
Das ist einer der wenigen Momente in dem Roman, wo man, wenn man das erste Mal liest, irgendwie die Vorstellung hat, na, jetzt passiert vielleicht was anderes. Ja. Jetzt könnte was Neues beginnen.
Ich dachte, was soll das jetzt? Hier fängt ein neues Buch an. Und das denkt man ungefähr 100 Seiten. Und dann merkt man, es läuft doch in die alte Schiene. Aber gut, das ist ein Punkt, den ich ab da erst dann begriffen habe. Ich muss mal gerade schauen, ob ich hier mein eigenes entziffern kann. Nachdem er diesen Naturwissenschaftler durch hat, ne? Habe ich überlegt, was hat er denn vorher gemacht? Ne? Also Sätze wie, sobald es einem im Leben ein ganz klein wenig besser geht, denken alle gleich nur noch an Sauereien. Das ist eins, ne? Diese Pornoschiene da drin, die durchgeht, ne? Diese Art, und man muss, glaube ich, sagen, frauenfeindlich, wie das später oder da ist hier mal angebracht. Ne? Frauen kriegen ja eigentlich nur Tritte oder werden ins Böse gegriffen und umgegraben. Aber also von einem Schloss das andere, von einer Katastrophe die andere, habe ich, finde ich, gesagt. Und das sind dann nacheinander, die Passage. Der ganze Bereich der Passage, die Nachbarn, die Kleinhändler, die Familie, dann die Schule, dann der Laden, in dem er Lehrling es lernt, die Konfektionsgeschichten, die großen Kaufhäuser, Lehrjahre, alles die Hölle. Dann kommt dieser Typ, der Ziselierer, der Handwerker, Gauner, Säufer. Dann England, das Internat, die verrückten Engländer, sowieso. Dann Wettbüro, der Technologe, die ganze Wettgeschichte drin, die Zeitschriftengeschichte ist drin, die Druckereien sind drin, Violette, die Frau aus dem Bordell, die Bordelle kommen rein. Dann, nachdem alles zusammengebrochen ist, was hat er noch nicht? Die Landwirtschaft. Sie müssen aufs Land, glaube ich, nur, damit er diesen Gesellschaftsbereich auch noch beackern kann. Das fehlt noch. Und ne, das menschliche Genie ist und bleibt glücklos, steht dann irgendwo auf Seite 6, 58. Nützt alles nichts. Dann noch die Geschlechter. Die Frau von seinem erst verehrten Naturwissenschaftler hat eine Unterleibsoperation gehabt, nach der verwandelt sie sich in Mann, Frau mit Bart. Also Frau ist auch nicht Frau, Geschlecht ist nicht Geschlecht. Die ganze Idee der neuen Rasse, ne, die dann halb ironisch verwendet mit den Jungen, die er auf dem Land aufziehen will. Und dann kommen die Reichen mit dem Tischchen, das sie ausleihen, die beim Spielen, Würfeln oder Karten ihren ganzen Besitz verlieren, ein Schloss nach dem anderen. Und auf dem Land wäre es noch total idiotisch, die Polizei. Und ganz am Ende, als er die Idee hat, wie sein Onkel ihm dann ausredet, und sein Onkel versteht offenbar was vom Militär, dann kommt auch noch das Militär. Ne? Die Banken zwischendrin, die ganze Geldgeschichte sowieso, dann hat er ungefähr alle durch. Nicht, was es an Gesellschaftsbereichen gibt. Also von daher ist mir dann der Bau des Romans auf dieser Ebene klar geworden, warum er da von einem Feld aufs andere geht. Es bleibt wirklich nichts übrig, einschließlich ihm selber. Ne? Ich habe mich anschließend wahnsinnig geärgert, muss ich sagen, über den Text hinten drauf. Wenn da steht Paris auf dem Buch jetzt, Paris um 1900, die Eltern halten ihren Jungen Ferdinand für einen Versager. Als er erwachsen wird, rechnet er mit der ganzen feinen Gesellschaft ab. Was für ein Blödsinn. Ja. Totaler Blödsinn. Er bricht selbst am Schluss derart zusammen, dass er keinen Schritt mehr machen kann und nur die einzige Figur, und sonst würde der Roman nicht funktionieren, sonst wäre er längst umgekommen unterwegs, ist dieser gute Onkel. Ne? Der Bruder der Mutter, Onkel Eduard, der ihn am Schluss mit 10 Mänteln zudeckt und sagt, davon haben wir genug. Daran haben wir keinen Mangel. Und er sagt, nein, Onkel, haben wir nicht. Ende, schläft ein. Der Schluss ist echt witzig. Aber vorher ist die gesamte Gesellschaft aufgesogen worden. Das kommt, glaube ich, dazu. Er stellt sich da als ein hyperempfindlich sensibles Wesen, das diesen ganzen Organismus Paris nicht verkraften kann. Ne? Die ganze Wirklichkeit fällt über dieses aufmerksame Kind her, das von allen für blöd gehalten wird, weil er lauter Scheiße macht. Aber Tatsache ist, die Wirklichkeiten dringen alle in ihn ein. Und er fasst sie alle auf und wälzt sie in sich durch und kotzt sie aus. Und bricht am Ende selber drunter zusammen, ohne jede Lösung. Ne? Das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er uns ein Happy End vorgaukelt.
Wenn man danach sucht, was es so für Lücken in dieser ganzen Kotzerei eigentlich gibt, finde ich das unglaublich schwer, da Anhaltspunkte zu finden. Also Sie haben es ja gerade aufgezählt, also was er alles hasst oder wo er seine Kotze auch drüber auskübelt, über sich selbst natürlich auch. Er wischt sich, er hat immer Scheiße am Hintern, er wischt sich nie ab, die ganzen Jahre hindurch, die der Roman irgendwie abdeckt. Es gibt manchmal so zarte Momente, die Frau des Betreibers dieses englischen Internats, ja, die ist eine Zeit lang zumindest, wird sie davon ausgenommen oder dieser Junge, der immer nur der Idiot genannt wird, ja, der wird eigentlich auch anders behandelt im Großen und Ganzen, aber das ist extrem selten. Ja. Und selbst da dreht er es eigentlich immer noch weiter. Ja. Was mich wundert dabei ist eigentlich, dass er ja eigentlich eine total passive Rolle einnimmt.
Ja.
Also es stürzt ja alles auf ihn ein.
Das geht ja so weit, dass er nicht mehr spricht.
Null Gegenwehr. Ja. Genau, das ist das Einzige, was er sagt. Also er flüchtet sich sozusagen dann in diese Passivität und sagt, ich sage kein Wort, ich lerne auch kein Englisch, ich mache einfach nichts.
Nee, genau, die ganze Gemeinheit, die ihm passiert, natürlich auch andauernd, sowohl bei dem Handwerker und aber auch seine Lehrlingsexistenz. Er verteidigt sich ja nicht den Eltern gegenüber. Man kann sagen, sowieso kein Zweck. Der Alte, wie er dargestellt wird, hat sowieso nicht geglaubt. Aber er kriegt diesen Impuls auch nicht hin. Auch an keiner späteren Stelle. Was macht man daraus? Es sind ja dann 777 Seiten mit Bewältigungsvorgang, ne, dieser Sachen, mit denen er das aufschreibt. Er schreibt das da verrückterweise als ich, ne? Nicht als ein E-Roman. Das wäre was völlig anderes, ne? Sondern ne, er kotzt und begräbt sich selber drunter. Kein bisschen Rechtfertigung. Hier und da hätte ihm vielleicht jemand geglaubt oder hätte er was versuchen können. Aber das dagegen, aber dann wäre diese Haltung weggefallen. Er muss durch das alles durch treiben wie der Zinnsoldat in Andersens Märchen, der dann in der Kanalisation wegschwimmt und durch alles durchkommt, bis er irgendwann am Ende ist und irgendein Ofen zerschmilzt oder so. Und er ist wie das Objekt dieses Wirklichkeitsstroms, der um ihn durchgeht. Und es gibt so ein paar Stellen, es gibt auch ein, zwei Stellen, wo er über den Vater mal so spricht und die Mutter, wo er ein Gefühl entwickelt für deren, wie arm dran die wirklich sind, ohne dass er mal kotzt. Aber es sind wirklich wenige Momente, wo er sich dem nähert. Dann ist er aber auch schnell wieder weg aber bis hin zum Mord. Er verteidigt ja auch nicht den Versuch, den Alten umzubringen. Dann haut ihm die Schreibmaschine in die Fresse. Ja, und man kann, gut, eins habe ich noch nicht erwähnt, die Kotze, die andere Seite der Kotze ist natürlich die komische, ist der Slapstick. Ja, ich habe gut im Kopf behalten von früher, was ich zu Celine gelesen habe, dass Julia Kristeva sagt in ihrem Text, wo sie ein Wort, das im Deutschen nicht Fuß gegriffen hat, oder immer noch nicht, das in meinem vierten Band eine große Rolle gespielt hätte, das Abjekt. Statt Objekt, als Beispiel für dieses, was ist das Objekt? Und Celine ist für sie eine Sorte Personifizierung davon. Und sie liest die Kotze auf dem Schiff, die Überfahrt nach England, so, dass sie sagt, wer da nicht lacht, der weiß nicht, was das ist. Der kann das nicht. Sie meint, das muss. Man muss, das ist so irre. Und diese Seite, Comic und Slapstick, die ist da natürlich die ganze Zeit drin. Diese Schiffsszenerie ist eine reine Chaplinade. Oder auch Keaton und den anderen. Es gibt ein paar direkte Zitate auch. Hängen an der Uhr und sowas, was aus Stummfilmen kommt. Ja. Yes erwähnt er, Houdini, Udon. Das ist alles drin. Also da gibt es so ein paar Hinweise, wie man, und das hat natürlich, ich fand es jetzt beim Wiederlesen nicht so komisch wie beim ersten Mal. Ich habe nochmal in die alte Ausgabe reingeguckt, fand ich ihn, gefiel mir ein bisschen besser, mit was der erste Übersetzer da gemacht hat. Aber ich müsste es genau nachprüfen, warum. Ich fand auch eine Schwierigkeit der zweiten Neuübersetzung jetzt ist, das, was damals wirklich neu war, als Argot bezeichnet wurde, ne? Diese Sorte Umgangssprache und andere Grammatik in den Roman bringen, das ist ja inzwischen nicht mehr so weltumwerfend, wie das damals war. Ne? Es gibt natürlich etliche Literatur auf der Schiene, ne? Und besonders auch im Comic, ne? Was Crumb und andere Leute entwickelt haben. Es hat ja eine ähnliche Stufe von Übertreibung, ne? Und auch Untötbarkeit, ne? Der Leute. Ne? Da ist, bei Celine gibt es noch zwei Selbstmorde. In den Comics würde es diese Selbstmorde nicht mehr geben. Da sind die Leute wieder da. Die Comicfiguren haben ja eine Unsterblichkeit. Aber er ist kurz davor. Und das rettet einen ein bisschen beim Lesen, dass man, wenn man sagt, okay, das ist jetzt wieder Slapstick, aber ich kann die nächsten drei Seiten im Grunde überblättern. Habe ich dann am Ende auch gemacht mit dem Finger, okay, wo hört das die Suada auf? Da nochmal, okay, und da lese ich dann. Denn das habe ich jetzt schon, das weiß ich jetzt schon. Also den Punkt, glaube ich, Kotze und Slapstick und eben die andere Grammatik, die emotive Metro.
Ja, das Lob des Argos kann ich auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ich weiß, dass ich damals, wie gesagt, anhand der späten Bücher da irgendwie auch sehr von angefixt war. Aber jetzt kam es mir zum einen verstaubt vor, ja, ne? in vielerlei Hinsicht, ja. Also auch gerade so in der Art und Weise, wie der Übersetzer versucht hat, da deutsche Entsprechungen für zu finden.
Und moderne.
Und zum anderen, und zum anderen, man merkt halt sehr viel deutlicher, als das vielleicht früher in das Bewusstsein oder in der Rezeption eingedrungen ist, wie artifiziell die ganze Geschichte ist. Ja. Und da frage ich mich manchmal, es gibt in diesem, oder wie heißt das, Gespräche mit Professor Y von Celine, gibt es immer so eine Stelle, wo der Interviewte dann sagt, mein Ich ist überhaupt nichts Gewagtes, ich stelle es lediglich mit aller Sorgfalt dar, mit 1000 Vorsichtsmaßnahmen, ich bedecke es stets vollständig und auf die behutsamste Art und Weise mit Scheiße. Ja,
mit Scheiße, ne?
Zu dem Y. Ist das eine Aussage, die man so ernst nehmen kann?
Ja, halb. Anteile schwer zu nennen. Zum Y-Text gibt es übrigens einen Kommentar von Martin Langbein, ne? in einem der Rowohlt Literaturhefte mit dem roten Rand im Büchlein. Wie hießen die genau?
Das neue Buch?
Ja,
oder?
In der Reihe. Ne? Das ist eine der wenigen Sachen, die er mal rausgegeben hat. Er hat immer sonst alles bei sich behalten, was er geschrieben hat. Mhm. Drei fast fertige Doktorarbeiten und so weiter.
Irgendwie ließ sich ja diese Aussage, ich bedecke es stets vollständig auf behutsamste Art und Weise mit Scheiße, wie Klartext, aber natürlich ist es auch immer gleichzeitig eine unglaubliche Koketterie, mit der er arbeitet und mit der er ja auch eigentlich diese ganze Kotzerei in Tod auf Raten ausbreitet. Also eine Frage, die mich wirklich beschäftigt dabei ist, also inwieweit ist Celine eigentlich Herr über seine Inszenierung? Wie stark Lust betont ist das eigentlich, was er da macht, oder inwiefern ist er dem tatsächlich auch nur ausgeliefert?
Ja, ich glaube nicht, dass er Herr über seine Inszenierung ist, jedenfalls nur in einigen Punkten. Also Herr über seine Inszenierung ist er, soweit ich das in Erinnerung habe, am ehesten in seinem Exil, wenn man so nennen will, in seinem Fluchtort in Dänemark. Wo er den Nazis ist er entkommen. Er weiß, in Frankreich ist er in Abwesenheit zum Tode verurteilt, als Kollaborateur. Er will aber nach Frankreich zurück. Er findet natürlich auch nach einer Weile die Dänen irgendwo doof. Und die Deutschen hat er sowieso hinter sich gelassen, die fand er sowieso nie so toll. Er ist ja nicht in dem Sinne ein Hitler-Anhänger. Ne? Er ist ja sein eigener Super-Nazi, wenn man so will. Ne? Und nicht unbedingt irgendeiner dieser Großautoritäten, auch den französischen Rechten. dem fühlt er sich auch total überlegen. Aber er weiß, okay, er ist am Arsch. Er kriegt das ja dann fertig. Er hat ja, glaube ich, dann die französische Justiz in der Weise übertölpelt, dass er wieder unter seinem Geburtsnamen aufgetaucht ist, als Détouche. Ne? Er ist als Détouche nach Frankreich zurückgekommen und dann erst später gemerkt, das ist Céline. Und haben dann das Urteil über ihn aufgehoben, weil genug Zeit vergangen war. Und dann da haben sie dann keinen mehr unter das Schafott gelegt und er konnte wieder anfangen zu schreiben. Das hat er, glaube ich, sehr geschickt mit Anwalt eingeleitet und betrieben. Und in dem Sinne war er eine Sorte kontrollierter Herr über den Prozess. Aber zum Beispiel hier gibt es die Stellen, auch im Tod auf Kredit, wo er sagt, dieses ganze Geschwätz der Leute und dieser Klatsch und Tratsch und alles das. Ich will davon nichts mehr hören. Ich kann dieses Zeug nicht ausstehen. Die Leute, die ihn gekannt haben in Paris, sagen persönlich genau das Gegenteil. Er hat den ganzen Tag alles aufgegriffen, geklatscht und getratscht und mit den Leuten vor der Tür Rotwein getrunken und sonst was. Und jeder Mist hat ihn interessiert und an Wahnsinnsangeber auch und die Klappe stand nicht still. Man muss dann, glaube ich, schon von dieses, was ich in meinem letzten Buch jetzt in dem Honnenband als für die moderne typischen Segment-Ich beschreibe, dass die heutigen Ichs, und das fing bei diesen Figuren, bei diesen Poeten an, die bestehen aus verschiedenen Abteilungen von Ichs, die nacheinander in Erscheinung treten und sich nicht widersprechen, also ohne das Gefühl, schizophren zu sein. Das war um 1900 und danach der Fall, bis Kriegsende. Der heutige Typ hat so 6, 7, 8 Abteilungen in sich, die er täglich zum Teil durchläuft oder innerhalb von Wochen, ohne Schwierigkeit von einem in, das haben die auch. Das ist diese Seite von Ben, die ich beschrieben habe, auch vorhin. Dieselbe Geschichte 4 Leuten gegenüber völlig verschieden darzustellen und in seinem literarischen Werk dann nochmal anders. Und das ist, kann man nicht Herrschaft nennen, sondern das ist dieser, und das betonen zunehmend ja Leute heute, die einen auf die Weise, dass sie das Multi-Ich betonen. Ich bin viele, ne? Das ist ja inzwischen beinahe ein Topos bei fast allen Leuten, die schreiben oder Journalisten und so weiter. Ne? Und eben nicht krank, sondern ich gehe von einem Ich ins andere und das ist alles okay. Und wenn die sich zu widersprechen scheinen, da kommen die Leute auch langsam drauf. Widerspruch, und das betone ich in all meinen Texten immer mit Bezug auf Mautner und Rolf-Dieter Brinkmann, die das nach dem Krieg zuerst dauernd betont haben. Widersprüche gibt es in Denkmodellen, in Denkvorgängen, in Systemen, aber nicht in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit existiert alles Scheiße durcheinander, nebeneinander, übereinander. Das ist ja vollkommen egal, was sich da widerspricht. Und das demonstrieren diese Figuren, glaube ich, dass es sich mit der Wirklichkeit so verhält. Aber sie haben den Anspruch, das ist der Genieanspruch an sie selber, den sie nicht los sind, sie kriegen das mit ihren Wörtern in Griff. Das dauert bis hin zu jemand wie Brinkmann, der Zweifel daran hat. Ben glaubt das noch. Arno Schmidt glaubt das auch noch. Sie kriegen die Wirklichkeit damit in Griff. Die etwas Leute drüber raus mit den neuen Medien, die mit Kino und Musik verbunden sind, die beginnen zu begreifen, das habe ich auch begriffen im Laufe der Jahre, dass es mit den Wörtern nicht mehr klappt, alleine nicht mehr klappt. Und Céline Gutmann, für ihn dreht er daran durch oder er kotzt.
Es ist auch ein, wahrscheinlich doch auch ein ökonomisches Verhältnis, was da, also eines aus Mangel und Überschuss, was die ganze Zeit da abläuft. Also Ferdinand empfindet sich immer wieder in dieser Geschichte als unsichtbar. Ja. Er sagt nichts, redet kein Wort und gleichzeitig deliriert aber die Sprache. Also dieses Kopfsprechen, das ist ja eigentlich kein Erzählen, sondern das ist ein Strom wie die Kotze selbst, der da aus ihm rausbricht.
Und ein bisschen tatsächlich auch wieder Stummfilm. Ja. Indem er das ja, gegen Ende des Buchs tatsächlich so thematisiert, ich sage nichts mehr. Ich könnte hier ja sagen. Und es läuft, da ist er ja, da steht er ja wie die stumme Figur inmitten und um ihn rum läuft der Slapstick, den die anderen abliefern. Aber er, ohne Ton, von ihm. Aber das Buch ist natürlich der Ton.
Sie haben Celine als Band 4 geplant für das Buch der Könige, für eine Geschichtsschreibung, an deren Anfang ja diese Frage steht, wie wird man Nazi?
Wie wird man Nazi? Und noch vorher, wie wird man Künstler, wie wird man Autor, indem man die Leute verbraucht, mit denen man zusammenlebt, genau. Frauen und andere. Also erste Band ist ja, dreht sich ja darum und dann der zweite, genau. Mhm. Wie wird man Nazi oder Narc? Mhm. Narziss. Ne?
Wie geht die Geschichte, wenn man sie auf Celine anwendet?
Da läuft es drauf raus, dass er diese Figur alle drei und mehr was hat. Ne? Hm.
Christeva hat ja auch mal von diesem Röntgenbild, also Celine als Röntgenbild der Antriebsgrundlagen des Faschismus eben gesprochen.
Er hält das aus. Er ist, soweit ich sehe, ist es nicht der, der sich abends hingelegt hat und die Nacht durchgerübelt hat und nicht geschlafen. Er hat seinen Rotwein getrunken, bis er müde war und ist morgens fröhlich aufgewacht und hat seine Geschichte weitergemacht. Und wo er rausfällt, einerseits, aber kann man nur sagen, einerseits, das ist mit seiner Ehefrau, mit Lucien heißt sie ja, ne? Mhm. Anders als Ben oder Henry Miller oder so, die mit ihren Produktionswechseln alle 7 Jahre die Frau wechseln und die Frauen kommen an die Todesgrenze und etliche bringen sich um oder sterben auch wirklich. Das ist bei ihm nicht der Fall. Er hat zwar die Reihe von Geliebten, die hat er auch, und zwar aber so, dass sie auch nicht verborgen sind. Seine Frau weiß das ja meistens, ne? Kriegt das ja mit. Aber sie hat ihn 40 Jahre überlebt, ne? Er ist einer der ersten, also bei Kafka beschreibe ich das ja im ersten Band von Buch der Könige, dass Kafka das bemerkt, dass er dabei ist, Felice Bauer umzubringen. Und dass er das formuliert und sagt, ich beende diese Verlobung und ich weiß, ich merke das, Autor sein und derart mit den Leuten umgehen, ist Mord. Und er sagt zu sich, rausspringen aus der Töterreihe. Und praktiziert das, indem er dann selber stirbt an Tuberkulose, aber indem er damit, was man heute als sozusagen die Reinheit seines Schreibens beschreibt, mit dieser Sorte von merkwürdiger Zugriff auf die Realität und Aufrichtigkeit, die da drin ist, die ist ja bei Kafka unüberhörbar. Ne? Auf der Ebene hat er mit Celine überhaupt nichts zu tun. Aber bei Celine geht der Lügner so, dass es einerseits weiß, es andererseits nicht stört und es auch nicht alle, die um ihn rum sind, betrifft. Man kann ihm ja hier aus der Literatur kann man ihm nicht vorwerfen, dass er irgendwem schadet oder irgendwen tatsächlich umbringt. Das kann man sagen, wenn er in dem Fahrrad, wie heißt das genau? Fahrradmetrodrom, wo die 6-Tage-Rennen waren. In der antisemitischen Versammlung, die dem Abtransport der Juden vorausgeht. Dass er da anwesend war, das ist ja nachgewiesen. Ne? Und wie man dann mit seinen antisemitischen Schriften umgehen soll. Ne, da müsste man, glaube ich, so weit gehen, dass man sagt, doch, es gibt den Slapstick und es gibt die Franzosen, die noch verrückter sind als die Juden. Und es gibt eine partielle Beteiligung oder zumindest keinen Widerstand gegen Deportation. Und es gibt dazu den Punkt, dass er Leuten auch vorwirft, dass sie Wohnungen bezogen haben, die Juden weggenommen wurden. Und sowas macht er gefälligst nicht. Das ist eine neue Sorte Menschenkonfiguration, glaube ich, der hochtechnifizierten Gesellschaft. Gesellschaften, das hat nämlich damit zu tun, dass unsere Realitäten so vielseitig und vielschichtig sind. Wenn man mit denen einigermaßen umgehen will, kommt man mit so vielen verschiedenen Sachen in Berührung, dass eine Sorte Verhaltensweise oder der sogenannte Charakter damit nicht mehr klarkommt oder untergeht oder sich zerrissen fühlt oder schizophren oder Doppelgänger und in dieser Weise besessen wird von den Ghosts. Und diese Poetenfiguren sind in einer bestimmten Weise Pioniere, dass sie versuchen, diese Sorten Vielgestaltigkeit darzustellen und persönlich auszuhalten. Wobei natürlich auch die Seite Narzissmus da eine Rolle spielt, aber nicht in der Weise, dass sie sagen, der ganze, was dem Narzissten ja vorgeworfen wird, die ganze Welt interessiert mich nicht, ich interessiere mich nur für mich, das stimmt überhaupt nicht. Die interessieren sich für alles, für jeden Scheißdreck. Sie sagen nur, man soll mich nicht angreifen, weil ich das Genie bin, das diese ganzen Sachen in Wörter fasst. Und das ist ja der alte europäische Geniebegriff. Und das würde man heute sagen, ist eine Sorte Widerspruch in dem, was sie zerreißen könnte. Aber Bennett ist letztlich auch egal, wenn er sich einerseits für ein Genie hält und sagt andererseits, freue ich mich, wenn ich abends nach der Praxis mich in die Kneipe setze und zwei Bier zischen kann. Und dann gehe ich noch nach Hause und schreibe Zeilen hin, wie ich erlebe vor allem Flaschen und abends etwas Trunk. Es sind die lauen Laschenstunden der Dämmerung. Ne? Sowas. Kommt noch ein bisschen Sibelius im Äther und so. Das macht ihnen dann auch nichts. Ne? Dass sie das Genie sind, wissen sie für sich doch. Aber sie haben schon gemerkt, diese Sorte Figur, der Durchbruchskünstler, der die neue Welt schafft, der ist historisch passé. Mit dieser Figur kommt man an die Wirklichkeiten nicht mehr ran.
Bei Celine würde ich auch sagen, diese Trennung interessiert er ihn überhaupt nicht. Er hat Moa Credit geschrieben und quasi unmittelbar danach die Bagatelles veröffentlicht. Der Übergang, auch wenn man jetzt die Schreibweise vergleicht, das ist so nah beieinander, dass man da eigentlich auch auf der sprachlichen, auf der stilistischen, auf der inszenatorischen, also wenn man diese Slapstick-Sachen nimmt, die findet man ja in den Bagatelles ja genauso. Ja. Es wäre absurd, da irgendwie eine Grenze zu ziehen. Und er zieht sie für sich garantiert überhaupt nicht.
Glaube ich auch. Glaube ich nicht, sehe ich auch.
Ja. Was ist dann eigentlich der Unterschied, also zu dieser narzisstischen Schiene, Sie haben es vorhin erwähnt, also zu dem von dem Plan gesprochen, in dem Band 4 vom Buch der Könige, auch von Patricia Highsmith, Selaska Schüler und Astrid Lindgren als den anderen Narziss-Geschichten, die den Narziss nicht zerreißen, was machen die anders?
Wenn Lindgren den Carlsson vom Dach nimmt, ne, mit diesem Zentralsatz, das stört keinen großen Geist, ne, worin alle widersprüchlichen Sachen oder selbstbezogene Sachen, die Carlsson macht, ne, drin aufgehen. Und diese wunderbare Stelle, wo er mit dem kleinen Bruder, Lillebror, wie der heißt, immer zusammen ist und er hat zwei Bonbons oder drei und Carlsson nimmt sich sofort den größeren und Lillebror sagt, was soll denn das, wieso denn? Und Carlsson sagt, was hättest du denn gemacht? Und Lillebror sagt, ich hätte dir den größeren angeboten. Und er sagt, na, das ist doch, was ich gemacht habe. Alle Aktionen sind so. Das ist eine Figur, die eben nicht böse ist, sich auch nicht um die anderen nicht kümmert, sondern er ist andererseits der einfallsreichste Typ. Ohne den fände Lillebror sein Leben vollkommen langweilig mit seinen Geschwistern. Er bewundert das und liebt das und ärgert sich an solchen Stellen, aber es ist immer das Lachen mit dabei. Eigentlich stimmt das ja, was er macht. Und was Patricia Highsmith macht mit Tom Ripley, immer an den Stellen, wo es heikel wird, wo er einen seiner Morde begehen muss, lässt sie die Ehefrau verreisen. Ne? Elaine mit einer Gruppe von Freundinnen nach Griechenland oder so. In der Zeit erledigt er dann seine Mafia- oder Anti-Mafia- oder Mordgeschichten. Und stellt ihn besonders in dem Ripley und in American Friend, wie das heißt, geht das Buch ja seine Wut aus, einfach von einem Typ auf einer Party am Anfang des Buchs, irgendwo aus der Nachbarschaft, der einfach eine Sorte von, als er vorgestellt wird, Tom Ripley, und er sagt, Tom Ripley, und hat so ein kleines maliziöses Lächeln dabei. Und er sagt sich, was fällt dem denn ein, ne? In der Weise darauf zu reagieren, wenn ihm der Name Tom Ripley genannt wird. Und das kostet diesen Menschen schließlich das Leben. Das führt er durch, ne? In den anderen Büchern bringt er immer die um, die ihm auf die Schliche kommen. Im ersten Buch bringt er seinen Freund um, weil der ihn einfach scheiße behandelt. Und Patricia Highsmith ist klar auf der Ebene, ne, dieses, ne, das Kino hat das ja nicht gewagt. Ne, der Film Nur die Sonne war Zeug, wo Delon die erste Tom Ripley-Figur spielt, wird er am Schluss überführt, ne, weil die Leiche am Segelboot am Ankertau hängt. Mhm. Das macht Highsmith nicht. Und in den Büchern danach, 5 Stück, ne, wo die Sache immer komplizierter wird, bleibt sie wie soll man das nennen? Sie bleibt der Überlegenheit und auch der Verletzbarkeit dieser Figur treu. Erstens, ich will nicht blöde Arbeiten machen. Zweitens, ich will ganz gut leben mit einer schönen Frau, die ich liebe und achte, aber der ich nicht alles erzählen kann, was ich so treibe. Drittens, die Leute, die mir auf die Schliche kommen, die muss ich aus dem Weg räumen, wenn sie mich nicht lassen. Und da steckt ja, wie soll man das nennen? Ich finde eine ungeheure Großzügigkeit drin und auch eine ungeheure poetische Arbeit, das so darzustellen, dass man das mitmacht. Also Ripley und Carlsson vom Dach und die Lasker-Schüler-Figuren, das sind mir die liebsten Figuren aus der Literatur, die diesen Punkt der Selbstliebe wirklich leben. Die lieben sich selbst. Die angeblichen heute, die rumlaufenden Killer, die als Narzissten bezeichnet werden, die sind doch überhaupt nicht fähig, weder sich noch irgendwen anders zu lieben. Was haben die mit Narzissmus zu tun? Überhaupt nichts. Eine Seite von Celine, eines dieser Segment-Is, ist in der Weise absolut narzisstisch. Hm. Er verzeiht sich alles und liebt sich selbst. Und dann gibt es die anderen Ebenen, wo er immer Kacke am Arsch hat. Und die Ebene, wo er gesagt hat, alle Juden müssen weg. Und die Ebene gesagt hat, meine Frau wird unter allen Umständen geschützt, die Katze auch. Aber die Exil-Leute, die Nazis in Sigmaringen, sind totale Arschlöcher.
Diese Zielstrebigkeit, mit der er alles auf die Vernichtung hin zuschreibt, auf die Vernichtung seiner eigenen Familie, mhm. Wie das mit dieser Passivität zusammengeht. Sie haben in dieser Übersicht der Ankündigung von Band 4 damals in 1988 in dem ersten Band von Buch der Könige mhm. geschrieben, zu Tod auf Kredit, das Erfinden von Autobiografien als Darstellung laufender Geschichte. Ja. Ist Celine eigentlich auch ein nicht zu Ende geborener, der aber eben nicht am Machtpol anlangt, sondern eben diesen Kunstpol forciert, als sei er ein eigentlicher Ersatz für alles?
Ja, denke ja. Nicht zu Ende geboren, heißt aber den Leuten, die ich in meiner Fantasien beschreibe, dass ihnen nichts bleibt als Gewalt. Also ohne jeden Witz, wie die Nazi-Literatur, die ganzen Idioten von Winger bis sonst wo und so, die ich in meiner Fantasien zitiere. Denn da ist dann nicht die Spur von diesem Wahnsinnsgelächter, dass die Celine-Texte durchzieht drin. Die sind dazu überhaupt nicht in der Lage. Insofern ist er ein nicht zu Ende geborener auf dieser Seite, dass ich, wenn ich bei denen sage, die haben immer halluzinatorische Wahrnehmung. Das stellt er ja sozusagen aus. Ne? Er überdreht alles in diese Schwindelsphäre rein. Und die Wirklichkeit überschwemmt mein Gehirn und ich versuche das aber zusammenzukriegen. Und aber nicht als der permanent mit der Waffe dasteht und andere umlegen muss, sondern der das alles über sich ergehen lässt, das aufnimmt, wie so ein ungeheurer Schwamm, das in sich irgendwie durchwringt und das wieder nach außen bringt, in Form von Kotze, in Form von Wörtern und in Worten, Form auch, das ist ja eine der eindrucksvollsten Stellen, wo er vom Hass spricht. Da nähert er sich dieser Position dieser anderen nicht zu Ende geborenen Nazis. ne, die alles in Dutt hauen wollen und in Klump hauen wollen. Aber das macht er selber in dem Roman ja gar nicht. Und wenn er das machen würde, dann würde dieses, was Sie gerade zitiert haben von mir, dieses Erfinden von Autobiografien als Darstellen laufender Geschichte, würde er zerstören. Denn er muss die eigene Autobiografie so erfinden, dass die Geschichte drin darstellbar bleibt. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was faschistische Literatur tut. Die will diese Realität unter allen Umständen umbringen und auf einen ganz bestimmten, auf ein, zwei Züge zu und auf Ordnung und Hierarchie und da der Führer und so muss die Welt sein und die müssen weg und da das Eliminatorische. Das ist tatsächlich eine der irren Sachen an ihm. Dass er auf dieser Ebene das schreibt, ist das ein total Anti-Nazi-Programm. Ne? Und es gibt seine politischen Seiten und diese Seite eben offenbar auch da nicht zu Ende geboren sein, dass diese Gewaltgeschichte rauskommt und er es erduldet oder erträgt oder sogar fordert. Nicht? Und in diesem Fordern, wer von der Welt verschwinden muss, da fängt für mich der wirkliche Nazi an, der wirkliche Rechtsradikale. Nur rechtsradikale Ideen haben, das ist dann mag noch verzeihlich sein, kann sich auch ändern. Aber da, wo es heißt, die und die müssen weg, da ist das ein Mordprogramm. Und da wird das wirklich faschistisches Politprogramm und wird auch umgesetzt, wenn die Leute können, wie wir wissen. Er war ja nicht so bescheuert, sich zu melden zu einem der französischen SS-Bataillone und an die Ostfront schicken zu lassen, wie die Grelle in Belgien oder so. Davon ist er ja weit entfernt. Er ist absolut kein militärischer Hetzer. Er ist das Gegenteil eines Soldaten.
Gleichwohl, also an der Stelle würde mich dann mal interessieren, wie Jonathan Littell eigentlich Moakredi rezipiert hat. Also, dass er ohne Céline die Wohlgesinnten nicht hätte schreiben können, ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Ja. Aber er kühlt es ja auf der anderen Seite auch extrem ab.
Ja, wie soll man das sagen? Er nimmt den Slapstick aus der Kotze. Ne? Littell. Ne? Mhm. Littell macht die Kotze dicker und lässt sie dick auftragen, was die Leute äußern. Ne? So, dass ich wirklich drei Anläufe gebraucht habe. Bis immer so Seite 200, 250 von dem Buch. Ich dachte, diesen Scheiß halte ich nicht länger aus. Oder was also gute Literaturkritikerin wie Sigrid Löffler, die dann gesagt hat, das kann man nicht lesen, das ist ein grausiges Buch, das ist Trivialliteratur sozusagen. Irgendwann nach dem dritten Anlauf begriffen, klar, das ist genau wie die sogenannten Lore-Romane, ne, mit ihren kleinen Ausflügen da ins Philosophische, da ein bisschen ins Musikalische etc., wie dieses Doktorsein der SS-Heinis, wie die reden, das ist mir mal aufgegangen, das stimmt. Was Littell ist auf der Ebene viel exakter als Céline. Er geht dichter an die Figuren ran und will die auch wirklich so zeigen in ihrer Schweinerei, in ihrer Fiesheit. Während da rettet sich Céline tatsächlich vor mit seinem Slapstick und mit der Kotze.
Okay, machen wir hier einen Punkt?
Gerne.
Super, vielen Dank.
Ja, hat mir Spaß gemacht auch.
Das war die letzte Episode der zweiten Staffel. Ob es weitergeht, ist momentan noch nicht zu sagen. Gerade ist die erste Staffel dieser Vorlesung als Buch erschienen. Theorien der Literatur im Universitätsverlag Hildesheim. Als erster Band von Theorie und Praxis der neuen Schriftenreihe des Literaturinstituts Hildesheim. Überall im Buchhandel erhältlich, 222 Seiten für 10 Euro. Einen Link zur kostenlosen elektronischen Fassung dieses Bandes findet sich in den Shownotes. Mein Name ist Guido Graf und ich bedanke mich bei allen meinen GesprächspartnerInnen, die diese Vorlesung, diesen Podcast, überhaupt erst ermöglicht haben. Bei Clemens Setz, Caro Stahar, Rasha Kayat, Ulf Stolterfoth, Katharina Poladian, Abdelrahman Al-Kalak, Sheda Bazia, Nava Ibrahimi, Georg Klein, Olga Gasnova, Mitu Sanyal, Dagmara Kraus, Kejro Beros und Klaus Teveleit.